Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein, zum ersten Mal in der GVC St. Gallen. Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass es diese Gemeinde gibt, bis mir Urs Trummer, euer treuer Freund und mein Mitarbeiter und Freund sozusagen, den ich auch in diesem Jahr kennenlernen durfte, weil sie hatten ja Heimataufenthalt, Judith und Urs, und sind von Peru zurückgekommen. Und dann durfte ich sie im Büro kennenlernen. Ich arbeite erst seit einem halben Jahr bei Indicamino und es ist noch vieles neu. Aber mich begeistert es, dass am anderen Ende des Teichs, des großen Teichs, immer wieder sich Leute aus der Schweiz, aus Deutschland aufmachen und in die Mission gehen. Ja. Genau. Also was ich heute mit euch machen möchte, ist mich zuerst selbst vorstellen und dann machen wir eine Transition von Südamerika da in die Schweiz, aber zwischendurch werde ich noch eine Predigt machen über die 12 Jünger, mit denen ich mich auch in letzter Zeit sehr stark beschäftigt habe. Bevor ich etwas zu mir sage, auch etwas zu der Stadt St. Gallen, also es freut mich, hier zu sein. Obwohl ich im Kanton Zürich, am Zürichsee aufgewachsen bin, habe ich mit Alina eine Ostschweizerin geheiratet. Sie ist zwar selber nicht aus der Stadt St. Gallen, aber aus dem Kanton St. Gallen, aus Wil St. Gallen ist sie. Und da habe ich natürlich früher eine Verbindung zur Ostschweiz bekommen. Wir sind auch regelmäßig in Wil St. Gallen bei den Schwiegereltern und wohnen jetzt selbst seit eineinhalb Jahren in Amriswil, im Oberthurgau, hier in der Region. Und da strahlt natürlich die Stadt St. Gallen auch noch aus. Genau, auch ja, wenn man mal etwas einkaufen will, oder da fährt man immer wieder mal nach St. Gallen. Ich habe auch immer wieder, wenn ich, wir sind vorher im Zürich-Oberland gewesen, haben dort im Pfäffikon gelebt, am schönen Pfäffikersee. Da habe ich immer wieder meine Auszeiten, auch als die Kinder kamen. Ihr seht, wir haben vier Kinder, da ist immer viel los bei der Familie Dietli zu Hause. Und da muss man sich diese Ruhezeiten auch mal einplanen, wenn man in die Stille gehen will, mit Gott unterwegs sein will. Und da habe ich immer St. Gallen gewählt. Und da habe ich diese Landschaft der drei Weihern sehr schätzen gelernt in St. Gallen. Bin da immer hochgefahren, habe diese drei Weiher gesehen. Ich glaube, das ist eine Sauna dort, oder? Dieses Häuschen. Und dann läuft man da nach hinten durch den Wald und in diese Landschaft, wo das Kloster steht. Und das hat mich immer sehr inspiriert und zur Ruhe gebracht. Und seitdem trage ich St. Gallen im Herzen. Und ich hätte vor zwei Jahren, ja, vielleicht vor zwei Jahren schon, vielleicht vor zweieinhalb Jahren hätte ich noch nicht gedacht, dass Gott uns in diese Region führt. Und das berührt mich und das schätze ich sehr. Also nochmal zur Vorstellung. Ich bin Karl Dietli. Ich bin 40. Bin letztes Jahr 40 geworden. Das ist so der Moment, wo man merkt, man ist nicht mehr so jung, aber ich fühle mich immer noch jung. Ich verliere zwar schon ein paar Haare hier auf dem Kopf und eben die Kinder fordern einem auch, aber ich kann sagen, ich stehe mitten im Leben und wir sind im Oberthurgau zu Hause und bei Indicamino bekleide ich seit einem halben Jahr die Position der Öffentlichkeitsarbeit und der Mobilisation. Da ist es eben meine Aufgabe, mit Gemeinden, mit Menschen aus dem Leib Christi zu connecten, sagt man so schön auf Neudeutsch, oder? Meine Kinder haben noch viele andere neudeutsche Begriffe, aber das kam so in meiner Generation auf, zu Netzwerken zu verbinden. Und ich habe alle Generationen auf dem Herzen und das ist mir eine Freude. Und ich bin dort 80% engagiert. Wir haben unser Büro in Wil St. Gallen. Das ist immer schön, wenn man ins Büro fährt, kann ich manchmal noch gleich einen Enkel von meinen Schwiegereltern mitnehmen und dort auch noch gleich abladen und dann am Abend wiederholen. Also ist auch für mich die Heimat Wil, wo ich jetzt arbeiten darf. Und ab und zu auch noch zu Hause im Homeoffice und in einem Nebenamt. Neben diesen 80% arbeite ich noch bei Open Doors als Mediensprecher für die verfolgten Christen. Die Medien, die Kommunikation ist, glaube ich, eine Stärke von mir. Ich habe vor diesen Aufgaben habe ich bei RF Medien, bei Radio Live Channel gearbeitet im Pfäffikon und durfte dort Radiosendungen, Podcasts, einfach Content produzieren, christlichen Content, der dann so in die Welt ging für Menschen, die eben offen sind für den christlichen Glauben. Und weil ich selber nicht christlich aufgewachsen bin, ich bin in einer atheistisch heidnischen Familie auf die Welt gekommen, sind mir diese Menschen auch immer besonders am Herzen. Und eben auch die Mission, weil Kulturen, andere Völker, das finde ich auch spannend. Was ich heute machen möchte, ich glaube, ich habe da hoffentlich den richtigen Saal erwischt aus dem Internet, aber es sieht nicht schlecht aus, eine Transition, eine Überleitung zu wagen von dieser südamerikanischen, lateinamerikanischen Kultur heute hier nach St. Gallen in die GVC, und ich hoffe, das darf mir gelingen. Zuerst habe ich aber ein Bild aus dem Sport für euch. Vielleicht ein Bild, das vertraut ist hier in St. Gallen, weil ja das gerade vor einer Woche Thema war, dass der FC St. Gallen da den Schweizer Cup gewonnen hat. Ich bin ein bisschen Sportfan, mein Vater war da sehr vergiftet. Er hat zwar nie Schweizer Fußball geschaut, er hat gesagt, die können nicht spielen, wir müssen deutschen Fußball schauen. Meine beiden Großmütter sind Deutsche. Und trotzdem bin ich hier in der Schweiz aufgewachsen, also ich bewahre meinen Schweizer Akzent, wenn ich Hochdeutsch rede. Ich kann auch noch umstellen, aber ich finde das dann ein bisschen zu, je nach Kontext, abgehoben. Und seit wir hier in der Ostschweiz sind, kommt das Thema St. Gallen noch viel mehr, oder? Wir waren letzte Woche in diesem Shopping-Arena. Ding da, und meine Kinder brauchen wieder mal Hosen und Kleider, und das ist so für einen Vater, der gerne draußen ist, der schlimmste Moment, in einen Kleiderladen gehen und dort jede Minute eine Qual, weil ich möchte rausgehen, ich möchte an die Sonne, ich möchte etwas mit meinen Kindern erleben, und denke ich, okay, das müssen wir jetzt auch noch machen. Aber dann gab es ja dort diesen, oder gibt es immer noch diesen Fanshop von St. Gallen, und mein Sohn wollte unbedingt noch rein, mein ältester Sohn, er spielt auch Fußball beim FC Amriswil, und dann hat er gesagt, ich möchte irgendwas vom FC St. Gallen haben, und ich dachte mir, ja, okay, schauen wir mal, was es hat, und er hat dann so ein Bidon bekommen, so eine Trinkflasche, und da dachte ich mir, okay, jetzt ist er zufrieden. Und da wusste ich ja nicht, dass am Sonntag gleich dieser Cup-Finale ist und St. Gallen dann noch den Pokal gewinnt. Und dann ist diese Flasche dann noch stolzer getragen worden in unseren vier Wänden. Und das hat mich veranlasst, mich einmal ein bisschen mit diesem Verein auseinanderzusetzen. Und dachte ich mir, okay, so schlecht können die nicht sein, wenn die da eine Trophäe absahnen. Klar, die Silberware, sie ist vergänglich, wir wissen es. Es ist nur ein irdischer Preis. Aber ich habe dann ja auch gewusst, dass Matthias Hüppi der Präsident ist vom FC St. Gallen und dass er, seit er in diesem Amt ist, wirklich einen schönen Kurs vorangetrieben hat. Die haben einen Weg eingeschlagen, haben einen Club fürs Volk gemacht und sind diesem Weg konsequent gefolgt. Und das hat sie auf Platz 2 der Meisterschaft geführt und zum Cupsieg. Und nicht wenige sagen nun, dass sie auch einer der großen Favoriten für die nächste Saison sind, weil das Wunder vom FC Thun, hätte es das nicht gegeben, dann wäre die Konsistenz des FC St. Gallen noch mehr belohnt worden. Und was mich beeindruckt, ist, dass sie einfach durch Widerstände gehen. Wir haben ja, also diejenigen von euch, die ein bisschen die Medien verfolgen, gesehen, dass es da auch Machtkämpfe gegeben hat und dass sich diese Führung nun doch behaupten konnte. Und das zeigt, sie sind Überwinder, sie gehen diesen Weg und sie gehen ihn konsequent, sie haben einen Plan, und wenn man da treu ist und vorwärts geht, dann kann das zu Erfolg führen. Könnte vielleicht auch heute Abend dann noch in einer anderen Sportart für die ganze Schweiz relevant werden. Also ich sage jetzt nicht, welche Sportart, aber vielleicht die es wissen, die werden es dann merken. Aber ich möchte jetzt vom Sport wieder weggehen und in die Bibel gehen, weil so wie der FC St. Gallen überwunden hat, haben auch wir in der Bibel Verse, die uns ja als sagen, dass der Glauben auch etwas mit Überwindung zu tun hat. Und ich lese hier aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 5, die Verse 4 bis 5. Dort heißt es, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Fragezeichen. Das gefällt mir so. Es ist noch eine Frage. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Antwort, oder? Wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also hier, wir sehen es, wir werden, wenn wir das glauben, wenn wir an diesen Sohn Gottes, an Jesus Christus glauben, dann können wir Überwinder sein, oder? Und ich glaube, dass wir das heute, diese Verheißung haben, und dass wir als Kirche noch in der ganzen Welt da sind, das haben wir auch unseren Urvätern zu verdanken. Natürlich der Ursprung, Jesus Christus, der ans Kreuz ging, der diese Qualen ertrug, der sein Blut für uns gab, seinen Leib, das ist der Ursprung. Aber Jesus war ja auch bekannt als der Rabbi, als derjenige, der Nachfolger hatte. Natürlich war er auch bekannt durch seine Predigten, wie die berühmte Bergpredigt, die mich unglaublich inspiriert und unglaublich herausfordert. Seine Wunder, seine Heilungen, seinen Dienst. Aber er hatte auch einen anderen Dienst, nämlich Menschen in die Nachfolge zu nehmen. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Leute sind ihm denn da überhaupt nachgefolgt? Wir haben ja da verschiedene Indizien. An manchen Orten heißt es von 70 Jüngern oder sogar von noch mehr oder von wenigen. Aber die Tatsache ist, die Bewegung damals um Jesus, die ist schnell gewachsen. Und zu seinem engsten Kreis gehörten 12, wahrscheinlich eher jüngere Männer, wie wir mittlerweile erahnen oder wissen können, die auch später als die 12 Apostel bezeichnet wurden. Und in 3 von 4 Evangelien hat er sie berufen, und da gibt es einen Text dazu. Ich lese jetzt den Text aus Markus 3, die Verse 13 bis 19 für euch. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus. Und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Also Jesus, er hat schon früh diese Jünger um sich gesammelt, und diese 12, die hatten irgendwie einen besonderen Status, oder? Nochmals. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen schlechter waren, oder es waren einfach nochmal andere Berufungen, diese Berufung als Apostel, die er nicht nur um sich scharte, um von ihm zu lernen, in diese Nachfolge gingen, sondern auch später das weiterzutragen. Und das Ermutigende an diesen 12 Jüngern für mich ist, sie waren weder hochgebildet, noch wussten sie, wie das Leben lief, sondern sie waren einfache Leute, Fischer, Zöllner hatten wir, Schatzmeister, Bauern, Also nicht so die Gelehrten und Studierten, wie wir vermuten würden, die dann ja auch, also wenn man eine theologische Ausbildung hat, hat man ja dann auch solche Leute, die einem lehren, und das ist auch sehr wertvoll. Aber das waren Menschen mitten im Leben, wie du und ich. Und wenn man das so anschaut aus dieser Perspektive, war jetzt das wirklich die optimale Lösung oder nicht? Ich rede nur aus den Gedanken und aus unserem vielleicht manchmal menschlichen Herzen, dann würden wir vielleicht sagen, wenn wir diese Leute gesehen hätten, ja, um die Zukunft der Bewegung Jesu ist es jetzt vielleicht nicht so rosig bestellt, oder? Also das waren junge, unerfahrene Männer, und das könnte vielleicht auch besser sein. Oder ja, wenn wir es wieder in den Sport übertragen, hätte der FC St. Gallen diese Meisterschaft gewonnen, hätten sie vielleicht nur 16-, 17-Jährige drin gehabt? Vielleicht schon, aber vielleicht auch wären ihre Chancen ein bisschen gesunken. Ja. Also da die Aktien standen vielleicht nicht so gut, aber wir wissen ja heute, wir sind schlauer, oder? Wir haben 2000 Jahre plus Vorsprung. Es ist weitergegangen, und wie es weitergegangen ist. Ja. Genau, hier noch ein Bild wie diese Berufung von den Jüngern hätte aussehen können. Jesus, der da zu ihnen schaut und ihnen nochmal sagt, hey, komm und folge mir nach. Ja, die Jünger, die hatten ja wahrscheinlich am Anfang vorne und hinten nicht gewusst, was Jesus genau von ihnen will. Und vor allem hatten sie seine Sprache auch nicht immer verstanden. Wir gehen da ein Kapitel weiter in Markus, die Verse 10 bis 13. Und dort heißt es, und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Also ja, ich würde sagen, meine Prognose von vorhin, wenn man jetzt das so liest und hört, würde sich jetzt in diesem Moment ein bisschen bewahrheiten, oder? Wie können sie diese Worte von Jesus und diesen Auftrag von Jesus verstehen, wenn sie seine Worte nicht verstehen? Also da gab es offensichtlich Kommunikationsprobleme, oder? Und ich weiß, ich habe im Radio gearbeitet, ich habe in den Medien gearbeitet und da gab es immer ein Credo. Möglichst einfach, kurze Sätze, dass es jeder versteht. Also wir machen da nicht die komplizierten gelehrten Aufsätze. Jetzt, wenn einer eine theologische Abhandlung schreibt und da muss man einen Satz vielleicht über eine halbe Seite lesen und etwa 10 Mal, dass man es versteht. Nein, das muss einfach sein. Und offensichtlich gab es da gewisse Kommunikationsprobleme, aber Jesus hat ja auch gesagt, dass sie alles verstehen werden und dass sie auch die Gleichnisse verstehen werden. Und so hat er es ihnen dann auch noch erklärt, er hat sie in diese Geheimnisse des Reich Gottes eingeweiht und sie kamen dann immer mehr hinein, das zu verstehen. Also diese offensichtlichen Kommunikationsprobleme konnten so angeglichen werden. Und vielleicht hat es dann etwa so ausgesehen, die fragenden Jünger, die dann so am Tisch saßen und dachten, was will der jetzt genau von mir? Weißt du das? Und da gab es intensive Diskussionen, Essen, bis vielleicht spät in den Abend hinein und sie mussten das wälzen und wirklich debattieren, miteinander herauswälzen, richtig bewegen. So wie man ein gutes Essen verdauen muss, nachdem man es eingenommen hat, mussten sie diese Worte bewegen und auch einander nutzen. Also ich stelle mir das vor, dass das so war, dass sie wirklich gerungen haben mit dem, was war jetzt. Und ja, dann kam ja dieser Moment der Verurteilung, der Kreuzigung. Der eine Jünger ist untreu geworden, hat sich verleiten lassen von weltlichen Versuchungen, vom großen Geld und hat Jesus verraten. Und dann kam diese Verurteilung, diese Kreuzigung, zuerst dieser Prozess. Und plötzlich war niemand mehr da. Also ein paar Jünger sind ihm ja noch gefolgt, der Petrus, der hat ihn nachher verleugnet, für ihn war das auch alles zu viel in diesem Moment. Und ja, in dem Moment hätte wohl niemand mehr einen Pfifferling darauf gesetzt, dass aus dieser kleinen Bewegung heute die größte Glaubensgemeinschaft auf der ganzen Welt wird, wenn wir zumindest Statistik zahlenmäßig anschauen, da muss man natürlich auch immer noch unterscheiden. Aber auch da wissen wir wieder, es war nicht das Ende. Jesus ist da verstanden am dritten Tag. Er hat sich die Jünger und allen anderen Nachfolgerinnen gezeigt, geoffenbart. Und bevor er die Erde verlassen hat, hat er ihnen noch eine Botschaft übergeben. Und ich glaube, ihr könnt erahnen, wo die jetzt steht. Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger, da waren es nur noch 11, gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das muss ein Brett gewesen sein, oder? Diese Verheißung, eine ja, relativ noch verunsicherte kleine Kirche, eine Schar. Gewisse Leute hatten wahrscheinlich Gewissensbisse wie Petrus, der gedacht hatte, wenn es drauf ankommt, konnte ich es nicht bringen. Die anderen sind alle davongerannt. Der Einzige, der bei der Kreuzigung dabei war, war Johannes, der da mit seiner Mutter Maria war und den Frauen. Und ja, aber ich denke schon mal, diese Erkenntnis, dass Jesus lebt, das hat sie schon mal aufgerüttelt und wieder ermutigt. Aber er zeigt ihnen mit diesem Auftrag etwas anderes. Er zeigt ihnen nicht auf, hey, ihr habt versagt, sondern er zeigt ihnen auf, hey, auf euch will ich die Kirche bauen und ihr habt alles, was es braucht. Und das, was noch fehlt, das werdet ihr noch bekommen. Also schon noch eine Verantwortung, oder so, wenn man denkt, jetzt dieses Wort, dieser Auftrag, diese gute Botschaft in die ganze Welt zu bringen, das kann auch überfordern. Aber was mich beeindruckt an den Jüngern ist nicht, dass sie gleich in Aktionismus übertreten. Oder ich wäre jetzt wahrscheinlich der Typ gewesen, oh, jetzt müssen wir aber Gas geben, und so, dann wäre schon losgerannt, vielleicht zu schnell, und wäre dann wieder umgefallen und keine Ahnung. Aber die haben einfach mal gesagt, jetzt warten wir, jetzt ziehen wir uns zurück, weil Gott hat ja auch noch angekündigt, oder Jesus, dass er jemanden schicken wird, der ihnen helfen wird. Und da gehen wir in die Apostelgeschichte 2, 1 bis 5, also sozusagen dann Teil 2 von diesem Missionsauftrag. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Also ich würde sagen, das ist ein historischer, geschichtsträchtiger Moment, oder? Da sind wir uns einig. Und vielleicht nach der Kreuzigung der wichtigste Moment in der Kirchengeschichte. Weil in diesem Moment hat sich die ganze Wahrnehmung der Kirche, dieser ersten Kirche, verändert, oder? Vorher waren sie noch relativ hilfs- und ratlos, haben sich zurückgezogen, haben gedacht, wir müssen uns einschließen, wir müssen einfach abwarten. Und in diesem Moment ist etwas passiert. Es ist eine Kraft gekommen, die alles auf den Kopf gestellt hat. Und diese Kraft ist der Heilige Geist. Er ist jetzt nicht vielleicht in Form wie diese Taube gekommen. Es gab da noch eine andere Symbolik, die dann auch gleich auftauchen wird. Aber da ist Feuer reingekommen, da ist Kraft reingekommen, da ist Leben reingekommen. Und das ist der Moment, wo ich noch ein bisschen auf meine eigene Geschichte eingehen kann, weil genau, ich denke, was Ihnen am Pfingsten passiert ist, das passiert heute auch immer wieder und ist in meinem Leben auch passiert mit 17 Jahren. Ich habe es erwähnt, ich bin in einer eher heidnischen, atheistischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben mich schon konfirmieren lassen, in die reformierte Kirche geschickt, aber das war nur, weil man es halt so macht. Aber für meinen Vater war die Kirche der Ort, wo Menschen, andere Menschen das Geld aus der Tasche ziehen mit irgendeiner vagen Begründung, dass es da irgendetwas geben sollte, was es an seiner Meinung nicht geben würde. Also einen Gott, an den glaubte er nicht. Ich denke, es war, weil er als junge Person selber nach Antworten suchte in der Kirche und sie konnte ihm leider keine geben. Und das ist tragisch. Und meine Mutter war da eher ein bisschen zurückhaltend und hat gesagt, was auch immer du glaubst, es ist okay. Das sagt sie auch noch heute, aber das ist dann eben auch nicht nur förderlich, um ihr den Glauben näher zu bringen. Also ihr ist es relativ egal, obwohl ich nicht glaube, dass es irgendjemandem noch egal sein kann. Rückblickend muss ich schon sagen, wie konnte ich das nur glauben? Und ich bin auch dankbar, habe ich in meiner kaufmännischen Lehre einen jungen Mann kennengelernt, der mir mit solch einer Leidenschaft und Liebe von Jesus erzählt hat, wie er ihn kennenlernen durfte und wie er sein Vertrauen auf ihn setzen musste, dass das so ansteckend war, dass ich nach etwa einem Jahr, in dem er mich immer wieder präpariert hatte, sozusagen in seine Jugendgruppe gefolgt bin und noch am gleichen Abend mein Leben Jesus Christus gegeben hatte, weil ich so diese Liebe und diese Leidenschaft gespürt hatte. Und in diesem Moment, als ich ein Gebet sprach und Jesus Christus in mein Leben einlud, habe ich wirklich auch gespürt, wie so ein wärmendes Feuer in mein Herz kommt und sich in Liebe verwandelt hat und mich ausgefüllt hatte. Und das begleitet mich bis heute. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen weniger. Die Ablenkungen und Mühen des Lebens kommen manchmal ein bisschen darüber. Und da kommt mir auch immer wieder der vierfache Acker in den Sinn, dass ich dann hoffentlich nicht der bin, der durch die Sorgen dieser Welt wieder überschwemmt werde. Aber nur schon allein wieder zurück zu dieser Basis zu kommen, das gibt solch eine Energie und Kraft. Und ich glaube, das haben die Jünger auch erlebt, als dieses Feuer kam und diese Leidenschaft und diese Liebe bekommen haben. Also in diesem Sinne glaube ich schon auch, dass es nochmals ein bisschen eine Art, eine Umkehr war, oder ein Upgrade oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber sie lebten fortan nicht mehr aus ihrer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Pfingstmoment hat dann ja auch dazu geführt, dass über 3000 Menschen nach dieser Predigt des Petrus zu der Gemeinde hinzugefügt wurde. Und ich denke auch, wenn ich diese Geschichten von Petrus, von Johannes, von Philippus, von auch an Jakobus, der ja schon angekündigt wurde in der Apostelgeschichte, dass er sein Leben lassen musste, ich glaube, die kamen auch immer wieder an diesen Moment zurück. Herr, du hast uns diese Kraft geschenkt und wir gehen kühn voran in diese Kraft. Also da wurde etwas gemacht. Sie kamen plötzlich in diese Fußstapfen von Jesus rein. Sie haben Kranke gesund gemacht, sie haben Zeichen und Wunder gewirkt, Dämonen ausgetrieben, Gefangene frei gemacht, Menschen zur Umkehr bewegt und so weiter. Diesen Stab von Jesus übernommen, aber nicht nur das, sondern viel mehr. Sie haben nicht nur das Leben gelebt, das Jesus gelebt hat, sondern sie sind, außer 1 bis 2 Ausnahmen natürlich alle auch, eine Art diesem Tod gestorben. Und ich habe mich dann gefragt auch mal, wo sind sie gelandet? Wo sind diese Jünger am Schluss ihres Lebens gelandet? Und da bin ich auf dieses Bild aufmerksam geworden. Vielleicht kennt ihr das. Das letzte Abendmahl vom weltberühmten Maler Leonardo da Vinci. Man kann es heute noch bestaunen in Mailand, im Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie. Und das ist dort im Refektorium, müsste das sichtbar sein. Ich war noch nie dort, aber es wäre vielleicht mal noch ein schönes Ausflugsziel. Genau, wenn man Kultur interessiert ist und natürlich auch Kirchengeschichte interessiert. Ich habe am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau studiert und dort war Kirchengeschichte eines meiner Lieblingsfächer. Also von dem her, genau, hat mich das auch ein bisschen inspiriert. Das ist der Moment, wo die Jünger zum letzten Mal in dieser Besetzung zusammen waren. Es war sozusagen die Originalbesetzung der 12 Jünger. Wieso war das so? Weil der eine Mann da, ich glaube, das war er, wir werden es nachher gleich noch sehen, Judas, eben nachher rausgerannt ist und Jesus verraten hat. Er war beim Abendmahl nicht mehr dabei, er war der Verräter, er hat eine andere Destination gewählt als die anderen. Ja, das ist der Judas. Und ich möchte zuerst kurz noch auf ihn eingehen. Ich glaube, seine Geschichte ist bekannt. Ich habe hier noch ein paar Fakten zu ihm aufgeschrieben. Ich denke, sein Beispiel zeigt uns, wir können nahe bei Jesus sein, wir können ihn kennen, wir können sogar eine Weile lang ihm nachfolgen. Und trotzdem sind wir nicht davon gefeit, uns vom Bösen verleiten zu lassen. Wir können vielleicht heute ihn nicht mehr so verleugnen 1:1, wie das dazumal Judas gemacht hat. Aber wir können trotzdem sagen, nein, ich glaube nicht an ihn. Das, was er tat, war nicht richtig. Wir können diesen Weg nicht mehr gehen, den Jesus nicht mehr gegangen ist, obwohl wir ihn vielleicht jahrelang gegangen sind. Das ist eine Realität, die ich aus Judas rausnehme. Ein mahnendes Beispiel für uns heute, das uns trotz aller Treue und Liebe und auch vielleicht sogar von so einem Pfingstmoment, obwohl das Judas ja nicht mehr erlebt hat, das kann trotzdem alles passieren. Aber zum Glück haben wir auch noch andere Beispiele, wie zum Beispiel den Petrus. Er war ja auch einer, der Jesus verleugnet hat. Also gleich das Gegenbeispiel sozusagen zu Judas. Aber im Gegensatz zu Judas hat er Buße getan. Und er hat eine Umkehr bewegt. Und das hat dazu geführt, mit diesem Pfingstmoment, wo er nachher gleich das Wort ergriffen hat und kühn gepredigt hat, dass ihn zu einem der Anführer gemacht hat von dieser Bewegung. Er wurde dann nicht nur Apostel, sondern auch Autor der beiden Petrusbriefe. Aber er musste auch wie sein Meister sterben am Kreuz um 68 nach Christus in Rom unter Kaiser Nero. Und er hat gesagt, er möchte umgekehrt sterben, weil er nicht würdig ist, gleich zu sterben wie sein Herr Jesus. Also auch noch in diesem Moment hat er sogar den Herrn gesehen und gesagt, nein, hey, lass mich umgekehrt, weil ich will nicht so sterben wie mein Herr. Ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. Ein unglaubliches Zeugnis, und ich denke, er hat überwunden, er hat diesen Lauf vollendet. So wie sein Bruder Andreas, er war nicht so spektakulär wie sein Bruder, hat das Evangelium aber bis nach Südgriechenland gebracht. Und ohne ihn übrigens wäre Petrus auch nie zum Glauben gekommen und in diese Nachfolge von Jesus. Er war ein stillerer, er war ein treuer Schaffer, vielleicht so ein Diakontyp, oder? Der im Hintergrund wirkt, der aber treu war und immer allen zum Besten diente. Und auch er starb an einem X-förmigen Kreuz. Also auch er wurde wegen seines Glaubens gekreuzigt. Dann haben wir Jakobus. Es gab zwei Jakobusse, das ist der Ältere und der Bruder von Johannes. Er war einer dieser Donnersöhne und er ist der einzige Apostel, der schon eben in der Bibel, wie ich es vorher gesagt habe, erwähnt wird, dass er durch das Schwert starb. Also auch er war ein Märtyrer, heute noch bekannt durch dieses Symbol der Muschel, das wir auf den Jakobsweg sehen, das kommt von Jakobus. Und dann haben wir Johannes, oder vielleicht auch, wie man es vermutet, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Es ist ja mit allem so, oder was ich euch heute erzähle, wenn wir das wirklich hundertprozentig wissenschaftlich und nach Fakten anschauen würden, es gäbe wahrscheinlich immer Bedenken. Aber es gibt auch viele Indizien, dass es so war und dass diese Menschen wirklich alle diese Leben hatten und diese Tode starben. Aber ich sage immer, mein Glauben ist das, was mir zeigt, diese Menschen lebten so und ihr Zeugnis. Und die Beweise, die da sind, sind da, und die, die nicht da sind, sind nicht da. Aber ich bin ein Glaubensmensch. Und ich glaube, dass wenn wir in der Bibel von ihrem Zeugnis lesen, dass es gut sein kann, dass ihr Leben auch so endete und zu einem Zeugnis wurden. Also dieser Johannes, der vermutlich der Jünger war, den Jesus lieb hatte, darum auch dieses Bild mit diesem Anlehnen so vom letzten Abendmahl. Er hatte nochmal einen speziellen Weg, weil auch bei ihm gab es Versuche vom Märtyrium. Es gibt so eine Geschichte, die man sagte, er wurde in einen Kanister von heißem Öl geschmissen, aber er hat das überlebt. Offensichtlich hatte Gott noch einen anderen Plan mit ihm, nämlich die Offenbarung zu schreiben. Er war in diesem Exil auf Patmos und erfüllte dort seinen Dienst und starb als einziger dann einen natürlichen Tod. Aber auch er erlebte Verfolgung und diese Dinge wie die anderen. Dann die weniger Bekannten, ich überfliege sie ein bisschen, also Bartholomäus, auch Nathanael genannt, das war der aufrichtige Jünger unter diesem Strauch, der von Philippus zu Jesus geführt wurde. Und er ihn dann in die Nachfolge rief. Und er war der Apostel des Orients und er wurde in Syrien enthauptet, gekreuzigt und vorher die Haut abgezogen. Also sorry für diese Details, aber ich probiere euch wirklich aufzuzeigen, was diese Nachfolge auch kostet. Es gibt wie zwei Versionen hier, wie er starb, aber er hatte sicher auch einen schwierigen Abschluss, ja. Dann haben wir den zweiten Jakobus. Hier ist nicht genau klar, war das wirklich Jakobus der Bruder von Jesus oder war das ein anderer? Aber sehr wahrscheinlich starb er 62 nach Christus als Märtyrer und mutmaßlich wurde er von einem Gipfel des Tempels geworfen. Und danach wurde er noch gesteinigt, weil er das auch überlebt hatte. Dann Judas Thaddäus oder Lebäus. Von ihm lesen wir auch nicht viel in der Bibel. Er könnte ein Zelot gewesen sein, also ein politischer Aktivist. Er hat es bis nach Armenien geschafft, war mutmaßlicher Autor des Judasbriefs und wurde mit einem Knüppel geschlagen und danach gekreuzigt. Also auch er hat diese Nachfolge weitergetragen, so wie auch Matthäus Levi, der bekannte Zöllner aus der Bibel und der Autor des Matthäus-Evangeliums. Er schaffte es wahrscheinlich am weitesten nach Äthiopien, in den afrikanischen Kontinent, und er wurde dort auch als Märtyrer, dann starb er am Pfahl durch den Speer. Dann Philippus, vorher schon erwähnt, der Nathanael zu Jesus führte, er schaffte es bis in die heutige Türkei, Kleinasien, und er hat den gleichen Tod wie Petrus erlebt, auch kopfüber am Kreuz vermutlich. Und dann der andere Zelot noch, Simon, der Eiferer, der wollte auch die Römer vertreiben, zuerst aus Israel, hat sich dann Jesus angeschlossen, weil er gedacht hat, das ist jetzt eine neue Revolution, und die kam dann wahrscheinlich ein bisschen anders heraus, als er es zuerst gedacht hatte. Er ging mit Judas Thaddäus nach Armenien, starb am Kreuz dann in Britannien und wurde danach noch in zwei Hälften gesägt. Zum Glück war der Körper da schon nicht mehr mit der Seele verbunden. Das tröstet mich auch ein bisschen hinweg. Es lässt mich auch nicht kalt, diese Dinge, aber es hilft manchmal, in diese Dinge einzutauchen. Oder? Und Thomas, der Zweifler, der hat ja am längsten gebraucht, bis er Jesus wieder sah, als er auferstanden hat, und dann vielleicht auch diesen Glauben wieder annehmen konnte, weil er ja sehen musste, oder? Dieser bekannte Vers, du glaubst, weil du siehst, selig sind alle, die glauben und nicht gesehen haben. Was mich an Thomas beeindruckt, er folgte Jesus trotz seinem Bedenken nach, oder? Er wurde so ein bisschen vom Zweifler zum Nachfolger. Er ging auch weit bis nach Indien und hat das Evangelium dort gebracht. Und diese Leute dort, auch wenn er auch dort durch den Speer starb, werden bis heute Thomas Christen genannt. Und ich war vor etwa, waren jetzt wahrscheinlich schon 15 Jahre her, war ich in Indien, habe so eine Rundreise gemacht. Ich musste eigentlich die Freundin von meinem Wegekolleg begleiten. Ich war irgendwie der Bodyguard dort von ihr, weil er wollte es nicht alleine nach Indien lassen. Und dann sind wir in den Süden gereist und haben dort auch eine christliche Familie kennengelernt. Und die hat uns an den südlichsten Punkt von Indien geführt. Das hieß Cape Comorin auf Englisch oder Kanyakumari in der einheimischen Sprache. Und dort hat es eine Statue direkt vor dem Meer. Und das ist die vom Apostel Thomas. Also der ist heute noch dort verewigt, an diesem südlichsten Punkt von Indien. An diesem Ort, wo wirklich der Horizont nur noch sichtbar ist. Und sozusagen für die Inder wahrscheinlich das Ende der Welt dort ist Thomas drin. Und ja, das hat mich beeindruckt dort. Und auch wenn ich mit dieser Familie gesprochen habe, wir waren bei einer Missionarsfamilie, er war Schweizer und sie Inderin. Und sie haben gesagt, wir sind immer noch dem Apostel Thomas dankbar für das, was er getan hat, weil ohne ihn gäbe es diese Gemeinde von uns heute wahrscheinlich nicht. Und einfach dieses Vertrauen, diese Leidenschaft zu sehen, das ist ja das eine, wenn wir diese Fakten lesen und denken, das ist ja brutal. Aber was sie für ein Vermächtnis hinterlassen haben, das inspiriert mich ungemein und ist auch eine Inspiration für die Jünger, für diese Wandlung, die sie durchgemacht haben, oder? Wir können das in drei Phasen aufteilen. Also zuerst waren sie einfach lernende Nachfolger, oder? Kann man wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit einer Lehre, wo man wie als Lernender, als früher hatten wir noch Lehrling gesagt, oder mein Chef hat mir immer Stift gesagt, oder? Das sagt man heute nicht mehr. Stift, komm mal ins Büro, ich habe noch einen Auftrag für dich. Dass man da einfach nachläuft, und am Anfang schaut man ja nur, wie macht das der Meister? Ah, okay, er hat jetzt einen Kranken geheilt. Jetzt bin ich schon ein bisschen überfordert, aber er macht es ja nicht, ich. Und dann nach der Himmelfahrt kam plötzlich dieser Auftrag, hey, jetzt machst du das dann. So, was, ich? Meinst du ihn? Nein, okay. Nein, mich, ja. Und zum Glück gab es aber noch diesen Katalysator, Pfingsten, oder? Nicht wir alleine müssen es machen, sondern der Heilige Geist durch uns. Also wirklich so diese Geburtsstunde der Kirche, wo einfach Gott seinen Plan auch mit uns weiterzieht und mit seiner Kraft. Das ist schon eindrücklich. Und Ja, ich glaube, diese Geschichte der Jünger, oder, die kann man jetzt sagen, das ist 2000 Jahre her, aber ich denke, es ist immer noch relevant, weil ihr Vermächtnis besteht nicht darin, dass sie perfekt gewesen wären, sondern vielmehr, dass sie Menschen gewesen sind, die bereit gewesen sind, sich verändern zu lassen. Also quasi, es gibt immer wieder so von Fußballtrainern auch diesen Spruch, vertraue dem Prozess, auch wenn es manchmal nicht läuft, es kommt dann schon irgendwie gut und das muss manchmal über mehrere Jahre gehen. Und ich denke, sie haben diesen Prozess auch wirklich vertraut. Also gewöhnliche, fehlerhafte Menschen wurden berufen zu einer außergewöhnlichen Aufgabe. Das ist noch schwierig, diesem Prozess zu vertrauen. Aber spätestens als der Heilige Geist kam, kam dieser Glaube und diese Kraft, dass sie wissen, hey, wir müssen nicht Helden sein. Aber wenn wir diesem Prozess vertrauen und unser ganzes Wesen, unser ganzes Herz hingeben, dann kann er uns gebrauchen. Und da haben wir diese Beispiele, oder die Verwandlung von Petrus, vom Verleugner zum Anführer. Matthäus, der Ausgestoßene zum Evangelist. Thomas, der Zweifler, er wurde zum Bekenner, bis nach Indien, bis nach Südindien. Es zeigt, dass die Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss. Und durch den Heiligen Geist haben sie überwunden und können auch wir heute immer noch überwinden. Also die wahre Jüngerschaft, das ist sicher eine lebenslange Reise und vom Lernen, vom Gehorsam, vom Wachstum. Auch Versagen ist ein Teil davon, aber immer auch die Gnade, dass wir immer wieder zu ihm kommen können, wie Petrus, als er diese Verleugnung gemacht hat und der Hahn ihn mit dem Krähen aufmerksam gemacht hat, hey, jetzt hast du wirklich versagt. Aber dort bleibt es nicht stehen. Und so können wir von dieser kleinen Männergruppe, und es waren ja auch Frauen dabei, das wissen wir auch, wirklich eine globale Bewegung, heute ist die in Gang gesetzt wurde, durch diese Männer, durch diese Frauen, können wir lernen, diesem einfachen Ruf zu folgen, den auch Jesus damals gesagt hat, folge mir nach und dann könnt ihr überwinden. Das ist das, was wir von diesen Männern und Frauen lernen können und was mich heute auch noch inspiriert und ich heute mit euch teilen wollte. Amen.